fortsetzt, was der Erich letztes bei der letzten Predigt schon angerissen hat. Aber es geht auch noch eine ganze Ecke tiefer und in eine ganz andere Richtung. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon längere Zeit, weil zwei ganz liebe Freunde von mir sind in einen Burnout geraten. Ja, Neudeutsch, man kann sagen, auch auf Altdeutsch kann man es ja auch ausdrücken, ja? Ausgebrannt. Die waren so ausgebrannt, dass die total ausgefallen sind. Und ich war sehr erschüttert, wie das angehen kann und wie tief Menschen dann fallen können in ein riesiges Loch. Und darum habe ich mir über dieses Thema viele Gedanken gemacht, viel gebetet, auch gute Bücher zu dem Thema gelesen. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Wer von euch hat schon mal den Gedanken gehabt, ich habe einfach keine Zeit? Ja, ne, das geht uns doch allen so. Aber, oder vielen geht so, ich habe eine super Nachricht für euch. Eine ganz geniale Nachricht. Ihr habt alle Zeit. Ihr habt alle Zeit, und zwar 24 Stunden am Tag. Die Frage ist nur die, wofür benutze ich die Zeit? Das ist die ganz große Frage. Zeit ist genug da, aber eben für was? Der moderne Mensch ist ja getrieben, wir haben also unheimlich viel zu tun und es ist auch modern, ja. Wir sind 24/7 unterwegs, ja. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Immer am Draht, immer voll da. Wir müssen dann also notfalls, wenn mal eine Ruhepause einkommt, E-Mails checken und die Welt retten, wie ein bekanntes Lied von sich gibt, ja. Wir müssen unsere WhatsApp durchgucken. Und wir müssen vor allen Dingen immer auch sofort antworten, wenn irgendwas kommt, ja, und die E-Mails sofort beantworten, sonst sind die Leute sauer, ja. Kaum einer hat den Mut zu sagen, ich nehme den Hörer jetzt mal nicht ab, ich habe jetzt einfach Pause, ja. Nein, nein, wir müssen dann sofort den Hörer abnehmen, das geht nicht, das ist Wimmel. Also Leute sind irritiert, wenn die bei mir zu Besuch sind und es klingelt und ich rühre mich einfach nicht. Ja, dann sage ich, du bist mein Gast, du bist jetzt hier. Wir sind jetzt hier in Kontakt. Wer jetzt immer auf meinen Frühstücks- oder Abendbrotstisch springen will, der muss jetzt einfach mal warten. Das Problem ist also nicht die fehlende Zeit, sondern wie wir die Zeit einteilen. Es ist ganz schwer, Unwichtiges wegzulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist wirklich schwer und das ist in dieser lauten Zeit, wo tausend Angebote ständig auf uns einprasseln, umso schwerer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, was ich eigentlich will. Und das ist erstaunlich, weil es gibt eigentlich eine Menge Bücher zum Thema Zeitmanagement, wo alle möglichen Sachen drinstehen. Aber mir scheint, dass die Bücher so ein bisschen in die falsche Richtung gehen, weil die bringen uns eigentlich nur bei, wie wir unsere Zeit noch effizienter gestalten können, wie wir jede Minute Wartezeit irgendwie anders ausnutzen können, ob das während der Busfahrt ist oder im Zug oder ob wir im Wartezimmer vom Arzt sitzen, die Zeit muss ausgenutzt werden. Wir sind also im Grunde genommen ein bisschen auch Getriebene unserer Zeit. Das Verrückte ist, dass wir unwahrscheinlich viel Technik haben, die uns angeblich Zeit spart. Aber interessant ist die Frage, wo bleibt denn eigentlich die Zeit, die wir gespart haben? Das ist ja merkwürdig, ja? Schon der Wilhelm Busch, der alte Pfarrer aus Essen, hat in den 50er Jahren gesagt, ihn wundert das immer. Die Leute würden sagen, sie hätten keine Zeit, um eine Stille mit Gott einzuhalten oder irgendwie mit Gott mal ins Gespräch zu kommen, weil sie haben so viel zu tun. Und er erzählte immer, seine Mutter hat noch auf dem Waschbrett rubbel, rubbel, rubbel gewaschen. Jetzt gibt es Waschmaschinen und wir sparen ja eigentlich viel Zeit. Aber die Leute scheinen weniger Zeit zu haben. Also das war schon in den 50er Jahren so. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist heute auch nicht viel besser geworden. Die Zeit wird eigentlich sogar noch knapper. Das ist auch deswegen ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil Zeit ist eine Ressource, die nicht reproduzierbar ist. Ja? Zeit kann man nicht jederzeit neu generieren. Jeder Augenblick, der vergangen ist, der ist gnadenlos für immer vorbei. Jeder Augenblick, der vergangen ist, ist für immer vorbei. Wir können uns bestenfalls noch zurückerinnern an den einen oder anderen schönen oder nicht schönen Augenblick, aber wir können ihn nicht so ungeschehen machen, wir können ihn nicht zurückholen, wir können nicht nochmal bei Null anfangen. Das ist ja das Schöne an Spielen, da kann man manchmal bei Null wieder anfangen. Ja? Reset-Knopf drücken, wir fangen von vorne an. Das geht bei der Zeit leider nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, ganz weise mit der Zeit umzugehen. Und da kommen wir jetzt, da kommt jetzt Gott daher in dieser Sache und spricht durch den Hebräerbrief Folgendes zu uns. Hebräer 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn es ist auch uns verkündet wie jenen, aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat im Psalm 95. Ich schwor in meinem Zorn, sie, also das Volk Israel, sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen, vom siebten Tag, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt in dem Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede gewesen. Und jetzt kommen die drei Kernsätze, die ganz besonders wichtigen Sätze. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Also wir können aus diesem Text mehrere wichtige Dinge herauslesen. Das erste ist, Gott möchte grundsätzlich, dass wir zur Ruhe kommen. Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Es ist sein Ziel. Zweitens, Gott selber hat geruht. Sehr bemerkenswert. Gott selber hat geruht. Er hat es auch getan. Also ist es für seine Geschöpfe mit Sicherheit auch nur gut. Was das genau heißt, das kommt dann später. Ein weiterer Punkt ist, die Ungehorsamen und die Widerspenstigen, also gemeint ist das Volk Israel, die sollten nicht in diese Ruhe einkehren. Von dem ist hier eigentlich die Rede. Wer also sich Gottes Anweisungen widersetzt, der wird einfach nicht in die Ruhe hineinkommen. Das ist ein ganz gnadenloses Geschäft. Das mussten schon die Israeliten erkennen und ich fürchte, das ist in unserer Zeit auch nicht viel besser. Wer also auf Gottes gute Ratschläge einfach nicht hört, der wird nicht in die Ruhe einkehren, die eigentlich so wichtig ist. Denn, und das ist der nächste Punkt, den Glaubenden, denen ist die Ruhe versprochen. Gott möchte, dass wir, die wir glauben, zur Ruhe kommen. Und ein letztes, wir müssen uns regelrecht bemühen. Wir müssen uns wie ich bemühen, wir müssen darum kämpfen, in die Ruhe Gottes hineinzufinden. Also, wenn ihr das schon mal versucht habt, zur Ruhe zu kommen, dann werdet ihr merken, wie viele Angriffe dann auf euch niederprasseln. Tausend Sachen passieren, dann ruft's an, dann fällt dir plötzlich was Dringendes ein, was du noch hättest erledigen müssen. Also, es gibt 100.000 Gründe, dass wir nicht in die Ruhe hineinfinden. Und das ist ganz klar, wer dahinter steckt. Das ist nämlich der Feind, der von Anbeginn gegen Gottes Pläne arbeitet. Der will nicht, dass wir in die Ruhe hineinkommen, denn dann könnten wir vielleicht auf dumme Gedanken kommen. Ja. Nein, zur Ruhe kommen ist eine ganz gefährliche Sache. Und in unserem Zeitlauf heutzutage ist es auch so, Ruhe ist ja auch verpönt. Ja. Wir müssen hocheffizient sein. Wir müssen immerzu leisten. Wir müssen was bringen. Alles muss was bringen. Ja? Selbst der Urlaub muss was bringen. Ja? Damit ich hinterher mehr Power habe für noch mehr machen. Ja? Da gibt es eine kleine nette Geschichte. Also ein Fischer liegt am Strand in Südfrankreich, in der Provence, neben ihm mit so einem Top-Manager, ne, und der beobachtet, der Fischer, der ist morgens rausgetuckert, kommt zurück, hat ein paar Fische an Bord, verkauft die und legt sich an den Strand. Dann sagt er, ja, warum liegst du denn jetzt hier rum? Ja, was soll ich denn machen, sagt er. Ja, du könntest ja noch mal rausfahren und noch mehr Fische fangen, ja, und dann? Ja, dann kannst du noch mehr verdienen, dann kannst du dir noch ein Boot kaufen und dann kannst du noch Angestellte anheuern, ja, und dann? Ja, dann kannst du noch mehr verdienen, noch mehr Fische fangen und dann bist du immer reicher. Und dann? Ja, dann? Dann bist du so reich, dass du nicht mehr arbeiten musst, du legst dich am Strand und du lässt alles gut sein. Tja, meinte der Fischer, das mache ich doch gerade. Ja, so kann es dann gehen. Ja. Die Frage, was ist eigentlich Ruhe, die ist jetzt an dieser Stelle wirklich spannend. Also ich habe ja mal von einem alten Bibellehrer beigebracht bekommen, wenn du über irgendetwas nachdenkst, irgendeinen Text im Neuen Testament, dann such doch mal, wo ist das Thema in der Bibel schon mal aufgetaucht. Und meine Suche hat mich dann direkt an den Anfang zurückgeführt, nämlich zu der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es nämlich, und so, 1. Mose 2, Vers 2, so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Hatte ich ja schon erwähnt, Gott ruht. Das, was er am siebten Tag gemacht hat, er ruhte. Nach sechs spannenden Tagen, an denen er die Welt geschaffen hat, an denen er Pflanzen, Erde, Himmel, Sonne, Sterne und als Krönung auch noch die Menschen geschaffen hatte, da legte er einen Ruhetag ein. Einen Tag vorher, am sechsten Tag, hat er übrigens Folgendes zu seiner Schöpfung festgestellt. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Es war nicht gut, es war sehr gut. Spannend ist an der Stelle übrigens, dass die Menschen, die er geschaffen hatte, am ersten Tag sich nicht in die Arbeit gestürzt haben, sondern mit Gott einen Ruhetag einlegen durften. Passt so gar nicht in unseren Zeitlauf, in unsere Welt hinein, ja? Wir fangen mal erstmal mit Ruhe an, könnte hier das Motto heißen. Nee, wir fangen erst mit Hektik an und brauchen hinterher Ruhe. Nein, nein, Gott hat das ganz anders gedreht. Er hat gesagt, der erste Tag, an dem ihr jetzt auf dieser schönen Welt wandelt, das wird ein Ruhetag. Wenn Gott Ruhe eingelegt hat, dann müssen wir uns ja ernsthaft fragen, war Gott müde von all dem Schaffen? Irgendwie können wir uns das nicht vorstellen. Ne? Nee, nee, das ist auch nicht so, denn in dem Psalm heißt es, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Also Gott brauchte keine Erholung, ja, von der anstrengenden Arbeit. Was war dann denn die Ruhe? Was war dann die Ruhe? Was war denn das, was er da mit den ersten beiden Menschen gemacht hat? Nun, ich denke, dass er sich einfach zurückgelehnt hat, hat seine Schöpfung betrachtet und für sehr, sehr gut befunden. Er hat sich eine Ruhezeit genommen, weil es einfach der ganzen Sache nichts mehr hinzuzufügen gab. Es war alles so gut, dass es eigentlich nichts mehr zu tun gab. Das Werk war getan. Und er hat sich wie so ein Künstler mitten in sein Kunstwerk hineingesetzt und sich an seinem Werk gefreut. Das war Ruhe. Also ihr merkt an der Geschichte, Ruhe heißt nicht schlafen, einpennen, Langeweile. Das heißt hinsetzen, zurücklehnen, anschauen, betrachten und einfach sich freuen an dem, was da ist. Und weiter heißt es dann in dem Schöpfungsbericht, Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er geschaffen hatte. Dieser Tag der Ruhe war Gott sehr, sehr wichtig. Und darum hat er ihn geheiligt. Darum hat er ihn zu einem besonderen Tag gemacht. Und das hat er dann so weit gehen lassen, dass er sogar seinem Volk, dem Volk Gottes, dem Volk Israel, diesen besonderen Ruhetag in den 10 Geboten extra festgeschrieben hat. Da heißt es nämlich in 2. Mose 23, 12, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tag sollst du ruhen. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, am 7. Tage sollst du ruhen. Und nicht nur das, auf das dein Rind und dein Esel sich ausruhen und die Sklavin und der Sohn der Sklavin und der Fremdling sich erquicken können. Ich finde das so schön, wie Gott das geregelt hat. Ja. Er wollte, dass die Menschen zur Ruhe kommen, dass sie sich erquicken können, dass sie Kraft schöpfen können, dass sie sich freuen können an schönen Dingen. Und deswegen war ihm dieser Tag wichtig und das galt auch für die Sklaven und selbst für die Tiere. Tja, und für die Landwirte unter uns, das galt sogar fürs Land. Ja, im 2. Mose 23, 11, da steht, im 7. Jahr sollst du das Land ruhen lassen und brach liegen lassen. Ja, auch das Land braucht Ruhezeit, nicht jeden Sonntag, aber alle 7 Jahre sollte das Land zur Ruhe kommen. Und daran sieht man, dass Gott nichts anderes im Sinn hatte als Fürsorge. Er wollte dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und wie ich schon erwähnt hatte, diese Ruhe heißt eben nicht schlafen. Ja, das ist ganz wichtig, das auch im Hinterkopf zu haben, weil wenn wir an die Ewigkeit denken, ja, das heißt ja, wir sollen in die ewige Ruhe eingehen. Wenn du als Konzept hast, Ruhe ist schlafen, ausruhen, dann ist der nächste Gedanke naheliegend, der Himmel muss langweilig sein. Also wenn im Himmel ich dann die Ewigkeit damit verbringe, auszuruhen, dann wäre das ein ziemlich langweiliges Geschäft. Aber nein, wenn es so ist, dass Ruhe bedeutet, zur Ruhe kommen, das Werk Gottes anzuschauen, zu betrachten, dann ist das eine ganz andere Nummer, dann kommt keine Langeweile auf. Ja? Geht mal in die Natur, kommt mal zur Ruhe, hört den Bach plätschern, die Vögel zwitschern, dann kriegt ihr eine kleine Ahnung davon, wie das ist. Ja? Dann siehst du auf einmal die Herrlichkeit, die Gott geschaffen hat und merkst, vieles ist so unwichtig, vieles ist so furchtbar unwichtig, was mich aber immer wieder aufdreht. Aber wenn ich zur Ruhe komme, dann kriege ich einen Blick für die eigentlichen Dinge. Ich finde es auch spannend, dass Gott sich das so gedacht hatte, dass eigentlich der erste Tag ein Ruhetag war. Die Adam und Eva, der erste Tag war der Ruhetag, nicht der letzte. Wenngleich dann die jüdische Tradition was anderes draus gemacht hat. Ja, da geht es eigentlich dann eher so wie heute, das so ist. Der Ruhetag ist der letzte Tag der Woche. Ja. Nach dem Motto, ich kämpfe mich durch die Woche durch, dann sage ich, thanks God, it's Friday. Also danke Gott, es ist Freitag, jetzt ist Wochenende, jetzt kann ich durchschnaufen. Das ist unser menschliches Konzept. Ja. Aber das göttliche Konzept wäre eigentlich ganz anders, nämlich zu sagen, ich fange mal mit der Ruhe an. Sammel Kraft dann auch dadurch für die kommende Woche. Ja. Das ist ein ganz anderes Konzept. Der Luther hat auch eine interessante Angewohnheit. Wenn der sehr viel zu tun hatte, was hat er dann gemacht? Dann hat er eine Stunde länger gebetet. Weil ihm klar war, wenn ich die Dinge mit Gott bespreche, dann hält er mir den Rücken frei. Dann gibt er mir die Kraft für das Nötige und der Heilige Geist sorgt vielleicht auch dafür, dass ich von dem Unwesentlichen abgelenkt werde. Und sorgt dafür, dass meine Gedanken in die richtige Richtung gehen. Also das weltliche Konzept wird ja das glatte Gegenteil machen. Ne? Erstmal reinstürzen, volle Pulle um sich schlagen und hinterher feststellen, man hat irgendwie am Thema vorbeigezielt. Ja. In der Ruhe liegt eigentlich die Kraft. Das ist ja ein alter Spruch, den wir kennen. Ja? In der Ruhe liegt die Kraft, in der Tat. Ja? Hektik bringt kein neues Leben. Hektik bringt nur Unglück und Fehlentscheidungen zustande. Interessant ist, wie sich die ganze Geschichte mit dem Ruhetag so entwickelt hat. Wie gesagt, für die Juden war also der Ruhetag der 7. Tag, aber immerhin, es gab einen Ruhetag. Und das war sensationell, weil das war das erste Volk auf der Erde, das einen Ruhetag eingeführt hat. Das war unglaublich. Wie war das denn für die Christen, die ersten Christen? Ja, die haben diesen Sabbat der Juden nicht übernommen, sondern die haben Sonntag gefeiert. Ja, das war der dritte Tag nach dem Sabbat, wo Jesus wieder auferstanden war. Und deswegen hieß der Sonntag im Kirchenlatein Dominica Dies. Dominica Dies, also Tag des Herrn. Die ersten Christen haben also den ersten Tag der Woche gefeiert als Tag des Herrn. Das Interessante an der Sache ist aber, dass dieser Tag kein arbeitsfreier Tag war, wie wir das so kennen. Es war nur ein Tag, an dem Gottesdienst gefeiert wurde. Selbst im Mittelalter wurde also kein Wert darauf gelegt, dass Sonntag ein arbeitsfreier Tag sein sollte. Also das war eine ganz krasse Abweichung von dem, was die Juden gemacht haben. Deswegen fielen die auch überall auf, weil die einfach einen Tag lang gar nichts gemacht haben. Das war den Leuten auch ein Dorn im Auge. Die sitzen da rum und machen nichts und ich muss arbeiten wie ein Blöder. Und die Juden haben, das hat die auch sehr viel gekostet, nicht zu arbeiten an dem Sonntag. Im 17. Jahrhundert kam zum ersten Mal wieder auf, diesen Sabbat, diesen arbeitsfreien Tag, dieses Element wieder einzuführen. Die Pietisten, die Puritaner, hatten sich sehr bemüht, diese Sabbatregeln der Juden wieder einzuführen. Aber haltet euch fest, das hat alles nicht funktioniert. Und im Zeitalter der Industrialisierung wurde das auch ganz schnell wieder wegrationalisiert. Arbeitsfreier Sonntag, wo kämen wir denn da hin? Die Maschinen müssen laufen. Und erst 1919, das hat mich selber total erstaunt, 1919 wurde in der Weimarer Reichsverfassung der arbeitsfreie Sonntag festgeschrieben. So spät. Und das Interessante an der Sache ist, das hat nicht die Kirche gemacht. Das hat das säkulare Volk gemacht, das hat der Staat gemacht, das haben die Politiker eingeführt, nicht die Kirche. Eigentlich irgendwo auch ein bisschen beschämend. Wenn auch diese alttestamentlichen Gebote für die Christen nicht gelten, so hat aber auch Jesus von der Notwendigkeit der Ruhe immer wieder gesprochen. Da heißt es nämlich in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Also Jesus war schon ganz klar, was wir Menschen wirklich brauchen, ist Ruhe. Alle anderen sind mühselig und beladen. Und schaut euch heute mal um, wie viele Menschen haben mit Burnout zu kämpfen, wie viele Menschen haben psychische Probleme, weil sie nicht mehr mitkommen, weil alles ist so schnell, alles muss ständig zack, 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 alles muss effizient sein. Also ich muss gestehen, ich bin auch so ein Effizienzfanatiker, ja. Aber ich merke, da muss ich an mir arbeiten. Also ich predige ein Stück weit auch mir selber. Ja. Dieses immer alles Effizienz machen müssen, ist eigentlich gar nicht das Ziel Gottes, sondern wir sollen das tun, was er uns tun lassen möchte. Wir müssen vieles weglassen, was wir meinen, was wir tun müssten. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also dieses Ruhefinden ist eine ganz extrem wichtige Angelegenheit. Interessant ist ja auch, dass die ganze Psychologie immer mehr darauf kommt, dass wir Menschen wirklich mehr achtsam mit uns, mit unserer Zeit, unseren Kräften, modernen also Ressourcen, also mit unseren Kräften besser umgehen lernen. Ruhe ist für uns Menschen aus verschiedenen Gründen ganz extrem wichtig. Zum einen, das haben wir vorhin gelesen, wir sollen uns erquicken. Wir sollen uns einfach erfreuen an dem, was ist. Das fällt uns auch schwer. Ja. Dankbar sein, das ist so eine Sache. Ja. Also ich provoziere meine Kunden immer gerne, wie ich überhaupt gerne Menschen provoziere, indem ich sage, Mensch, du hast es echt gut. Und wisst ihr, was ich dann zur Antwort bekomme? Ja, du etwa nicht? Doch, sage ich, ich auch. Dir und mir geht es gut. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, dankbar zu sein. Ja. Nicht so ein schwäbisches Motto zu haben, nicht geschumpfen ist halb gelobt. Ja. Nee, sprich doch mal ein Lob aus. Sag doch mal einfach, das ist toll. Sag doch einfach mal der Bedino im Café, das haben sie richtig nett gemacht. Oder der Verkäuferin, die mich da gut beraten hat, hat gesagt, sie... Da bin ich zum Chef marschiert beim Mediamarkt und habe gesagt, ich wollte ihm was sagen. Dann hat er gedacht, jetzt kommt eine Beschwerde. Und dann habe ich gesagt, der und der Verkäufer hat mich super gut bedient. Ich war total beeindruckt. An dem ist der Kinnladen runtergefallen. Wisst ihr, was das auslöst? Dass allein das Lächeln der Leute, wenn du dann so kommst, erst dieser skeptische Blick und dann sagst du sowas und dann lächeln die, das ist es wert. Ja. Und dir, deiner eigenen Seele, tut es einfach gut. Also Dinge anschauen, betrachten, für gut befinden. Außerdem können wir in solchen Ruhezeiten, in solchen Ruhetagen Gott, unserem Schöpfer, begegnen. Auch eine sehr spannende Geschichte, weil wenn wir nicht ständig im Hamsterrad sind, dann auf einmal kommen wir mit Gott in Kontakt, denken über Dinge nach, stellen Fragen und oft kommen auch Antworten. Das ist unwahrscheinlich wohltuend. Ich sagte schon, Ruhe heißt nicht schlafen, das heißt auch nicht Wellness. Ja, was wir oft so in unseren modernen Zeiten denken, Wellness oder Powernapping, habt ihr das schon mal gehört? Also ein Kurzschlaf, ja. Das hat sogar Michelangelo schon so getrieben, ja. Der hat dann also Tag und Nacht gearbeitet, der arme Kerl. Und dann hat er sich also für 10 Minuten Kurzschlaf gegönnt, ja. Ich glaube, er hat ihn sich zugemutet. Der hat sich auf den Stuhl gesetzt, hat einen Löffel in die Hand genommen und wenn er dann eingenickt ist, und der Löffel ist ihm dann aus der Hand gefallen, dann war er wieder wach und dann hat er weitergemacht. Aber das ist nicht die Art, wie Gott möchte, dass wir leben. Ja. Es ist aber auch nicht dieser Wellnesswahn, wo wir denken, wir müssen uns unbedingt, ja, wir gönnen uns jetzt mal ein Auszeitwochenende und machen dann total, ja, Stress mit Sauna und alle möglichen Sachen, lassen wir uns traktieren und machen und tun. Ja, und sagen dann auch noch, das habe ich mir verdient. Mein lieber Scholli, der Witz an der Sache ist, Wellness kann sich nicht jeder leisten. Aber Ruhe kann sich jeder leisten. Ja? Stellt euch einfach mal vor, nach dem Gottesdienst geht ihr nach Hause, setzt euch auf die Bank vorm Haus, holt euch ein schönes, kühles Bierchen oder, wenn es kühler ist, ein Tee und schaut einfach mal so in die Landschaft. Hört einfach mal, was ihr so hört, fühlt, was ihr fühlt, dann werdet ihr merken, dass Ruhe ein unwahrscheinlich gutes Geschäft ist, ein wohltuendes Geschäft. Das macht richtig Spaß, das ist toll. Wir müssen aber ganz schön fighten, um das zu erreichen. Also im letzten Urlaub, da hatten wir ein nettes Erlebnis. Ich war sehr ruhebedürftig und ich habe deswegen auch keinen Powerurlaub gemacht und nichts mit Abenteuerurlaub, mit Klettern und Diven und Tauchen und Springen, Hüpfen, tralala. Ja, ich lag da den ganzen Nachmittag auf meiner Liege am Gardasee und habe in den Himmel geschaut und die Wolken angeschaut. Und Petra meinte dann irgendwann zu mir, was machst du den ganzen Nachmittag? Dann habe ich gesagt, ich übe mich in Müßiggang. Ich übe mich in Müßiggang. Das war eine ganz tolle Sache, weil ich habe mich erinnert an die Tage meiner Kindheit. Da gab es nicht viel. Wir waren arm, wir hatten kein Geld und es gab auch gar nicht so viel Ablenkung und nicht so viel Möglichkeit. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf die Wiese gelegt, in den Himmel geguckt und haben die Wolkenschiffe an uns vorbeifahren sehen. Ja? Ich meine, die sind ein bisschen toller wie hier in Norddeutschland, die Wolken. Die sind riesige Wolkenschiffe, die fahren so über den Himmel und dann haben wir überlegt, das sieht jetzt aus wie ein Schiff und das sieht aus wie ein Löwe und da kommt gerade eine Schlange daher. Und so haben wir dann Nachmittage verbracht, ja. Aber das war viel wohltuender als, ja, 17.000 Aktionen auf einmal. Und was man an so einem Ruhetag auch haben kann, das ist Gemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Kern, auch bei den Juden gewesen. Der Sabbat war ein Tag für Gemeinschaft. Das fing übrigens bezeichnenderweise an mit einem Festmahl. Da hat man dann seine Lieben eingeladen, hat ein Festmahl gefeiert, hat sich schön angezogen. Und für die Juden war Sabbat auch ein Tag, an dem die Sorgen schweigen mussten. Die mussten dann einfach mal zur Ruhe kommen. Und man hat sich eben an den schönen Dingen erfreut, die Gott geschaffen hatte. Für die Juden war der Sabbat noch was weiteres, nämlich eine Erinnerung, dass sie aus der Sklaverei befreit worden sind. Ein ganz wichtiges Element, befreit aus der Sklaverei. Das war am Sabbat eine Erinnerung. Und ich frage mich mittlerweile, ja, in welcher Sklaverei stecken wir eigentlich? Das Diktat des Telefons, des E-Mails. Wir sind zum Teil auch ein bisschen Sklaven von diesen Dingen. Und wir könnten uns am Sonntag erinnern, dass Gott uns aus aller Sklaverei befreit hat. Übrigens, die Juden hatten, um diesen Feiertag zu schützen, über 600 Gebote eingeführt, was man alles an einem Sabbat tun und nicht tun dürfe. Also ich habe mich früher immer sehr aufgeregt und gedacht, was soll der ganze Quatsch, ja? Das ist ja furchtbar. Ja. Aber ein kluger Rabbiner hat gesagt, also diese Sabbatregeln sind wie ein Bretterzaun um den Lustgarten, wo ich mit Gott und meinem Liebsten Gemeinschaft habe, um ihn zu schützen. Ja, darum sind so viele dieser Regeln geschaffen, nur als Schutz. Und der ist auch bitter nötig, weil es gibt viele Feinde der Ruhe. Da wäre zum Beispiel mal das Thema Sorgen. Also Sorgen bedrohen ständig unsere Ruhe. Kaum, dass wir uns hinsetzen und mal zur Ruhe kommen, fallen uns ganz viele Dinge ein, die noch erledigt werden müssen, die uns bedrücken und bedrängen. Ja. Und es ist ganz schwer, die Sorgen Sorgen sein zu lassen. Das war für die Juden auch nicht einfach. Ja. Aber wenn wir es schaffen, an diesem Tag all die Dinge, die uns bedrücken, Gott einfach ans Herz zu legen und sagen, sorg du dafür. Ich habe es bisher nicht geschafft, kümmer du dich, aber heute soll ein Tag sein, wo ich davon nicht diktiert sein möchte. Dann lerne ich vielleicht ein Stück Vertrauen. Nämlich dem Schöpfer aller Dinge zu vertrauen, dass er das, was noch nicht gut ist, am Ende gut machen wird. Dass der Heiland die Dinge heil macht, die nicht heil sind. Also es ist wichtig, an so einem Ruhetag echt diese Sorgen loszulassen. Und ein nächster Feind der Ruhe, das ist der Überdruss. Ja? Also in dem Prediger können wir ganz tolle Dinge lesen. Der hat alle möglichen Sachen ausprobiert, ob es ihm irgendwie was bringt. Das passt ja eigentlich in unsere heutige Zeit auch wunderbar rein. Viele Leute probieren ständig alles Mögliche aus, ja? Müssen bis an und über ihre Grenze ständig irgendwas tun. Und was stellt der Prediger dann am Ende in 1, Vers 14 fest? Es ist alles ein eitel Haschen nach dem Wind. Ja, alles ein eitel Haschen nach dem Wind. Also wenn ich ständig irgendwie all die 10.000 Möglichkeiten, die ich habe, versuche auszuloten, dann werde ich irgendwann genauso wie der Prediger enden und merken, das bringt es alles nicht. Wenn ich mir dann so überlege, wie oft musste ich mich am Montag auf der Arbeit erholen vom Sonntag. Kennt ihr das Gefühl? Der Sonntag war so vollgepackt mit Zeug, wir hatten so tolle Erlebnisse, aber wir waren auch so fertig danach, dass ich am Montagmorgen also echt nur noch mit 30% auf der Arbeitsstelle saß. Was ja eigentlich ein Diebstahl für den am Arbeitgeber ist, ja, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Also ich glaube, es steht sogar in den Arbeitsrichtlinien von der Berufsgenossenschaft drin, dass der Sonntag zur Erholung da ist und der Arbeitnehmer nicht an solchen Tagen sich so ausbauen sollte, dass er dann nichts mehr bringt. Oder am Ende noch einen Freizeitunfall hat, nicht? Bricht sich dann die Hacken, weil man dann ja unbedingt Sport machen musste und dies und jenes, was man schon aber 10 Jahre lang nicht mehr gemacht hat und dann auf einmal, naja, dann machen die Sehnen eben nicht mehr so ganz mit. Und schon fällt es ein paar Wochen aus. Und das ist das Thema unserer Zeit eben auch, ein ganz großer Feind der Ruhe, das ist die Rastlosigkeit. Kennt ihr sicherlich fast alle. Immerzu ist noch was zu erledigen. Immerzu ist noch was offen. Man könnte dies noch, man muss ja das noch. Aber das Geheimnis ist ja, es ist nie fertig. Also bei Gott schon. Nur bei uns ist es leider eben nie fertig. Und es gäbe immer etwas zu tun. Und wer dem ständig nachgibt, der wird in so einem Hamsterrad sich wiederfinden. Ja? Immerzu unter Strom. Und das ist ein Thema, wo wir gegen ankämpfen müssen. Wenn wir diese Ruhe Gottes, die er uns versprochen hat und von der ich euch hoffentlich ein bisschen eine Ahnung vermittelt habe, wenn wir diese Ruhe erreichen wollen, dann müssen wir unbedingt diesen Feinden der Ruhe widerstehen. Wir müssen aus diesen Hamsterrädern raus, in denen wir drin stecken. Wie könnte das gelingen? Also ich möchte euch bescheiden, einfach mal ans Herz legen, euch doch wieder einen Sonntag, einen Ruhetag zu gönnen. Also ihr habt euch nicht Wellness, Tralala und sonst was verdient, ihr habt euch einen Ruhetag verdient, ja, zur Ruhe kommen, innerlich zur Ruhe kommen. Ja. Einen Tag, an dem die Arbeit ruht, wo man wirklich sagt, da arbeite ich nicht. Ja. Es gibt natürlich Berufe, da geht das gar nicht, aber die müssen dann einen anderen Ruhetag einlegen oder können einen anderen Ruhetag einlegen. Es gibt manchmal auch Dinge, ganz selten, dass ich auch mal sonntags arbeite, aber das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden. An so einem Tag sollten wir versuchen zu lernen, Sorgen zum Schweigen zu bringen, indem wir sie einfach Gott anbefehlen und sagen, Herr, du siehst diese ganzen Sorgen, ich lege das dir hin, du kannst sowieso viel besser dafür sorgen wie ich, für heute soll es mal gut sein, kümmere du dich um die Sachen. Es wäre schön, wenn wir an so einem Tag auch mal die Woche Revue passieren lassen. Habt ihr das mal gemacht? Einfach mal sich eine halbe Stunde hinsetzen und überlegen, was war letzte Woche alles gut? Und dann fallen dir auf einmal Dinge ein. Das war ja, Mensch, stimmt ja, Dienstagabend, das war eine tolle Begegnung, ja. Und Mittwochmorgen, das war und so weiter. Da werdet ihr merken, es tut gut, die Dinge einfach mal so anzuschauen. Jetzt geht es uns leider nicht so wie Gott, der sich das alles anguckt und sagen konnte, es ist alles, aber wirklich alles, sehr gut. Wir müssen leider feststellen, manchmal sind auch Dinge gar nicht gut. Aber da braucht ihr euch nicht zu fürchten, dann sagt ihr einfach, okay, Jesus, das ist die Woche gelaufen, das war wirklich nicht toll, hat mir Angst gemacht oder mich beunruhigt oder da war ich richtig wütend. Also auch das kann man an so einem Ruhetag mit Gott mal in Ruhe besprechen und dann auch Dinge ihm anbefehlen, dass es heil wird, dass ich drüber hinwegkomme. Und dieser Tag könnte auch ein Tag sein, wo man sich von Gott inspirieren lassen kann, wo man auch mal neue Gedanken zulassen kann, wo man einfach mal ja, fragen könnte, Gott, wie schaut's aus? Gibt es was, was du mir sagen möchtest? Gibt es was, wo ich mal drüber nachdenken sollte? Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr so mit ihm redet, ihr werdet Antworten bekommen. Es wird was passieren. Und es könnte auch ein Tag sein, an dem ihr Gemeinschaft feiert. Mit Lieben, mit den Nächsten, mit Leuten aus der Gemeinde. Einladen zum Kaffee trinken, zum Mittagessen, sonst was. Ja? Gemeinschaft, das ist eine ganz tolle Sache. Da kommen tiefe Gespräche zustande, oft über Gott und die Welt. Und das sind was Worte des Sinnes. Also ein solcher Tag könnte auch ein Tag sein, Gemeinschaft zu feiern. Die Juden hatten einen ganz tollen Trinkspruch, oder haben ihn immer noch. Die sagen nämlich dann immer, L'chaim, auf das Leben. Also das Leben will und darf gefeiert werden. Wir dürfen das Leben feiern. Wir dürfen einfach sagen, danke, dass ich lebe. Danke, dass ich bin. Ja? Das ist so eine tolle Sache. Das führt uns eigentlich zu den wirklich wesentlichen Dingen des Lebens. Ja? Dann brauchen wir nicht mehr irgendwelchen Ersatzbefriedigungen hinterherhechten. Ja, als letztes möchte ich euch sagen, aus der Ruhe wird neues Leben geboren. Nur aus der Ruhe, nicht aus der Hektik des Alltags. Und von daher kann ich euch nur ganz dringend ans Herz legen, sucht diese Ruhe, von der Gott im Hebräerbrief spricht, die Ruhe, die er uns versprochen hat. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen und daraus dann ganz neue Kraft schöpfen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das hinkriegt. Auch allem zu widerstehen, was euch davon abhalten will. Gott segne euch dazu.